Hurra, der Datenschutz ist tot.
Ja, das ist die berechtigte Frage. Ja, wer soll denn da jetzt bitte klagen? Naja, wenn man das Breyer-Urteil ernst nimmt. Ja.
Ich als pragmatischer Hacker.
Entspannter, pragmatischer und realitätsbezogener.
Stand der Technik. Der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit.
So, das wird heute eine lustige Folge. Herzlich willkommen bei unserer Folge 20, das ist die Jubiläumsfolge. Und es geht um ein EuGH-Urteil, die Rechtssache, jetzt muss ich nachgucken, C413/23. Lutz, warum?
Warum denn bloß, Daniel? Ja, ganz einfach, weil wir haben ja vor 20 Folgen mal gestartet mit der Frage, was ist ein personenbezogenes Datum? Und dazu hat der EuGH jetzt was Neues erzählt.
Lass mich raten, ich erinnere mich, das Breyer-Urteil.
Das Breyer-Urteil, genau. Im Jahre des Herrn 2024 haben nämlich zwei Herren, nämlich wir, am 8.1. hier mal ein YouTube-Video veröffentlicht. Hier verlinkt.
8.1.
So ist das, ich habe nachgeguckt. Und da ging es um Personenbezug und da ging es um das Breyer-Urteil von 2016 und da ging es um die Aussage, schon eine dynamische IP-Adresse ist für einen einfachen Webseitenanbieter ein personenbezogenes Datum. Und das macht die Sache ja ganz schön anstrengend, weil das sagt, der Begriff Personenbezug ist sehr weit zu verstehen und in der Praxis ist dann so gut wie alles personenbezogen.
Also lass mich kurz rekapitulieren für die Nicht-Datenschützer, denn wir haben heute eine wirklich datenschutzbezogene Folge. Wenig Technik, gar nichts. Ich erzähle auch nichts über den Risiko, das Risiko, das IT-Sicherheitsrisiko von einem Kinderspielzeug, wie beim letzten Mal. Also lass mich kurz rekapitulieren. Der Personenbezug in dem Breyer-Urteil war der, dass es halt für jemanden, der eine IP-Adresse hat. Eine IP-Adresse ist die Adresse, die ein Internetprovider dem Rechner bzw. dem Router zuweist, den man vielleicht zu Hause stehen hat. Und damit wird jeder Rechner eindeutig identifiziert und zwei Rechner oder mehrere können sich dann einfach darüber unterhalten, wie eine Hausnummer. Und normalerweise weiß ich nicht, welche Nummer ich zugewiesen bekomme von meinem Internetprovider, Telekom, Vodafone, wie sie alle heißen. Und jemand anders weiß das auch nicht, aber er kann durchaus diese Nummer sehen und das ist eine, wenn es eine IPv6 ist, sind 3369 Zahlen. Wenn es eine neue ist, nochmal größer, also eigentlich nicht zurückverfolgbar, wer hat die gerade und wie hieß die Person.
Genau, also man könnte auch sagen, es ist für mich erstmal, der ich das in meinen Logfiles irgendwo speichere, die IP-Adresse, ein Pseudonym, ein originäres Pseudonym. Wurde niemals mit einem Klarnamen irgendwo abgespeichert, jedenfalls bei mir nicht. Und jetzt ist das nur personenbezogen, sagt der EuGH 2016, wenn die zur Identifizierung des Nutzers der Webseite notwendigen Zusatzinformationen irgendwie entweder bei mir vorliegen oder bei einem Vertragspartner oder irgendjemand, der aus sonstigen Gründen mit mir kooperiert. So. Und der Vertragspartner mir das auch rausgibt. Ne? So, und dann hat der EuGH schon gesagt, ja, der gibt das nicht einfach so raus. Ja, ich kann nicht einfach so bei der Telekom anrufen und fragen, wer hatte denn vor 3 Tagen folgende IP-Adresse? Dann gibt mir das die Telekom nicht. Wegen Datenschutz. Aber der EuGH sagt, kann man denn vernünftigerweise erwarten, dass entweder der Verantwortliche oder ein Dritter diese Information weitergibt? Und dann hat der EuGH, ohne das jetzt besonders lange auszuführen, eben gesagt, ja klar gibt es die Möglichkeit. Also wenn da Straftaten begangen werden, ein DDoS-Angriff oder so, oder was weiß ich, was man da für Straftaten auf Webseiten so begeht, dann kann natürlich die Staatsanwaltschaft sehr wohl bei der Telekom anfragen, wer hatte denn vor ein paar Tagen, kann nicht fragen, wer hatte vor 30 oder 90 Daten. Vorratsdatenspeicherung gibt es nicht, aber trotzdem haben die das ein paar Tagen zum Debugging und so weiter ja gespeichert. Man kann also fragen bei der Telekom als Staatsanwaltschaft, wer hatte denn da die IP-Adresse. Der EuGH hat dann nicht weiter gefragt, ja, und da muss die Staatsanwaltschaft ermitteln, weil vielleicht ist ja der Anschlussinhaber, der die IP-Adresse hat, gar nicht der Mensch, der wirklich auf der Webseite war. Also sind noch jede Menge Fragen dahinter, die man eigentlich sich genauer anschauen müsste. Der EuGH hat sehr kurz damals einfach gesagt, naja, damit stehen ja offenbar Mittel zur Verfügung, die vernünftigerweise eingesetzt werden können, um mit Hilfe eines Dritten, und zwar der zuständigen Behörde und des Internetanbieters, die betreffende Person anhand der gespeicherten IP-Adresse bestimmen zu lassen. Offenbar stehen Mittel zur Verfügung, die vernünftigerweise eingesetzt werden. So, und das ist, wenn das der Maßstab ist, ja, dann ist eigentlich die Frage, was ist denn dann nicht mehr personenbezogen?
Wenn es vollständig anonymisiert wäre.
Ja, genau. So, also man musste sozusagen einen immensen Rechercheaufwand, Recherche, und die Aussage war nicht, dann ist ausnahmsweise die eine IP-Adresse personenbezogen, die im Rahmen der Straftat eine Rolle spielt, ja, und wo, bezüglich derer dann ermittelt wird, sondern das las sich alles so, als sei die Aussage, und so wurde es verstanden, auch von den Datenschutzaufsichtsbehörden und Gerichten, dann ist offenbar jede IP-Adresse erstmal personenbezogen.
Ja, der Begriff war ja immer sehr weit gefasst, also seit dem Breyer-Urteil. Und jetzt kommt mein neues EuGH-Urteil zur also die Rechtssache C413/23.
Jawohl.
wann ist die entschieden worden?
Entschieden worden am 4. September 2025. Also ganz brühwarm sozusagen.
Also recht frisch.
So ist es.
Und was ist da passiert?
Was war da passiert? Also, eine spanische Bank wird abgewickelt auf europäischer Ebene durch das sogenannte Single Resolution Board. Das ist also so eine zentrale europäische Abwicklungsbehörde für Banken. Wurde 2016, brauchen wir keine Details zu, die sammelt jedenfalls verschiedene Daten. Unter anderem hat die über ein Online-Formular Stellungnahmen von Betroffenen, also Leuten, die da noch Konten hatten oder sonst Ansprüche gegen die Bank. So wie sonst ein Insolvenzberater auch so Dinge sammelt. Und dann hat es dieses Resolution Board gesagt, hui, das ist aber aufwendig, das alles genau aufzuwerten, brauchen wir Manpower, soll mal bitte die Leute machen. Und klugerweise hat man die dann nicht 1:1 dahin gegeben, zu die Leute, die gesammelten Informationen.
Also wer die Leute nicht kennt, externe Beratungsfirma, und die wurden da einfach beauftragt. Das heißt, diese europäische Behörde hat an den externen Berater,
an einen privaten Dienstleister, genau, diese Daten übermittelt, aber eben nicht mit Klarnamen, sondern pseudonymisiert. Namen und andere unmittelbare Identifikationen wurden entfernt. Und jede Stellungnahme hat einen individuellen alphanumerischen Code bekommen, wie man das eben nun mal so macht. Und nur dieses Resolution Board verfügt über das Zusatzwissen bzw. den Schlüssel, um das Pseudonym wieder zu
identifizieren. Also die haben quasi die Zuordnungstabelle, bleibt beim Auftraggeber, also bei diesem Board. Und dann haben sie diese pseudonymisierten Daten an Deloitte gegeben und Deloitte hat die jetzt ausgewertet.
Ja.
Und wer hat dann da geklagt?
Ja, das ist die berechtigte Frage. Ja, wer soll denn da jetzt bitte klagen? Die Leute? Nee, wäre absurd. Soll einer der Betroffenen klagen? Ja, warum denn eigentlich? Ja, so. Jetzt kommt dafür, weil dieses Single Resolution Board ist eine europäische Behörde und dafür ist der europäische Datenschutzbeauftragte zuständig. Und der fand das nicht gut. Der hat nämlich jetzt sich die Datenschutzhinweise angeguckt und mal Auskunftsansprüche, die nicht so ganz nach seiner Auffassung erfüllt wurden, und hat dann diesem Single Resolution Board gesagt, du hättest doch über die Empfänger von personenbezogenen Daten informieren müssen, und die Leute ist ein Empfänger von personenbezogenen Daten, und da hast du das nicht gesagt, das war falsch, das ist ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung.
Also das hätte in der Datenschutzerklärung des Single Resolution Boards drinstehen müssen. Ja, Daten werden unter Umständen auch an die Leute weitergegeben.
Und auf Rückfrage, also es gab Auskunftsansprüche einzelner Betroffener. Und bei diesen Auskunftsansprüchen hätte als Antwort auch rauskommen müssen, die Leute hat Daten bekommen.
Ja.
So. Und Das Single Resolution Board hat nun Gott sei Dank, um nämlich diese Rechtsprechung hier zu generieren, gesagt, glaube ich nicht. Das lassen wir mal vor Gerichten klären. Und dann gab es erst ein Urteil des Europäischen Gerichts erster Instanz und jetzt in diesem Jahr eben ein EuGH-Urteil zu dieser Frage. Und der europäische Datenschutzbeauftragte war sich bis zuletzt sehr sicher, dass er gewinnen würde, weil seine Argumentation war unter anderem, naja, wenn man das Breyer-Urteil ernst nimmt. Ja? Und die sagen, 2016 haben die ehrenwürdigen EuGH-Richter gesagt, ja, guck mal, selbst die IP-Adresse, selbst in dem seltenen Fall, ja, dass ich das bei einem wirklich zuordnen kann mit Hilfe der Polizei und den Gerichten und dem Telekommunikationsanbieter.
Und damit die ja, Pseudonymisierung hier, auflöse.
Und damit die Pseudonymisierung. Hier ist doch, die sind doch vertraglich verbunden, die haben ein Dienstleistungsverhältnis, einer von denen hat die Zuordnungstabelle, jetzt müssen wir doch davon ausgehen, dass personenbezogene Daten auch für die Leute sind und dann sind die ein Empfänger von personenbezogenen Daten. Hier kann ich doch gar nicht verlieren, ist doch ein No-Brainer, ja. Aber der EuGH hat gesagt, nein, das ist nicht personenbezogen.
Und haben die das Breuer-Urteil sich denn auch genauer mit angeguckt?
Ja, das sind mehrere Randnummern, in denen sie argumentieren, warum sie nicht gegen die Grundsätze des Breuer-Urteils verstoßen. Aber lass uns mal so ein paar Aussagen des EuGH uns genauer anschauen. Also, jetzt war nämlich interessant, das Breyer-Urteil sagt häufig, gibt es Mittel, die vernünftigerweise eingesetzt werden. Und das war eben sehr viel. Das war aber auch auf Basis der alten Datenschutzrichtlinie und des alten BDSG. Weil das Urteil kam ja aus Deutschland, das wurde 2014 gelang das zum EuGH. Da war eben die Datenschutzgrundverordnung noch nicht existent. Und da hat man eben auf die Erwägungsgründe der alten Datenschutzrichtlinie abgestellt. Und vom Wortlaut her steht das in den Erwägungsgründen der Datenschutzgrundverordnung ein bisschen anders drin. Da steht nicht Mittel, die vernünftigerweise eingesetzt werden, sondern nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich, dass das genutzt wird zur Identifizierung. Dieses, wenn man das Urteil sich anguckt und sucht, nach allgemeinem Ermessen, ja, wahrscheinlich, dann stellt man fest, das taucht 8-mal auf. Das benutzt der EuGH also sehr häufig an der Stelle. Eben weil das in Erwägungsgrund 26 der Datenschutzgrundverordnung auch ausdrücklich so drinsteht. Ja?
Also das heißt, Sie fassen jetzt diesen Begriff des Personenbezugs bei pseudonymen Daten deutlich enger, als das mit dem Breyer-Urteil passiert ist. Das heißt, ich erreiche
das Ergebnis.
Mehr Freiheitsgrade in der Nutzung, für Unternehmen ja eine ganz positive.
Absolut, so muss man das sagen. Obwohl der EuGH selber sagt, ich verstoße ja nicht gegen die Grundsätze des Breyer-Urteils, muss man irgendwo sagen, ja, er wendet die Grundsätze jetzt aber entspannter, pragmatischer und realitätsbezogener an. Ja? Ergebnis des EuGH ist, dass die Pseudonymisierung tatsächlich an einer Identifizierung von betroffenen Personen hindern kann, sodass sie letztlich für sie nicht mehr identifizierbar ist. Und dieses identifizierbar wurde vorher im Lichte des Breyer-Urteils häufig so, ja, wenn mithilfe von Behörden und im Straffall und im Ausnahmefall, wenn es irgendwie, wenn ich mir ganz viel Recherchemühe gebe, dann ist es vielleicht identifizierbar, dann war es immer identifizierbar. Und der EuGH macht jetzt eben diesen Schlenker und sagt, ja, ist das denn nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich? Haben die überhaupt ein Interesse daran? Ja, ist das zu erwarten? Ja, also, und warum zur Hölle sollte die Leute das denn reidentifizieren?
Ja, also und wie viel Aufwand oder andersrum gesagt, wie viel finanziellen Benefit hätte die Leute davon gegenüber dem Aufwand, den sie bräuchten, um das sozusagen wiederherzustellen.
Genau. Ja, also okay. Das ist kein Freibrief, um zu sagen, Pseudonym ist jetzt sozusagen für einen Dritten, der die Schlüsseltabelle nicht hat, ist
jetzt immer. Ich habe gedacht, hurra, ne? Datenschutz ist tot.
Also Google wäre begeistert sozusagen. Ja, also das ist ja interessant. im Vergleich zu 2016 haben wir jetzt viel mehr Recherchemöglichkeiten. Ja, das Internet wächst, Social Media wächst, mit KI kann ich viel besser recherchieren als vorher, automatische Bilderkennung und so weiter. Also ich kann heute viel mehr Techniken einsetzen, wenn ich mir wirklich Mühe gebe, um zu jemandem zu identifizieren. Und wenn ich so genau drüber nachdenke, vielleicht hat ein sehr reflektierter EuGH-Richter sich zurückgelehnt und sagt, Mist, wenn man das Breyer-Urteil wird sozusagen mit jedem fortschreitenden Zeit, jeder fortschreitenden Technik, die mir mehr hilft, Leute zu identifizieren, wenn das potenzielle, mögliche Identifizieren ausreicht, egal wie viel Aufwand und egal wie selten es klappt, das bedeutet, ja, das führt doch zu nichts. Das führt doch nur dazu, dass alles als personenbezogen gilt, obwohl es in der Praxis überhaupt nicht personenbezogen ist, weil es niemand in der Regel dann zuordnet. Also irgendwie so.
Ich als pragmatischer Hacker würde mir ja auch als Unternehmen gar nicht, also bin ich Google sozusagen, ist halt die Frage, wenn ich dagegen verstoße, will ich überhaupt wissen, wie du heißt, oder reicht es mir heute, wenn ich einen groß genügenden Datenschatz habe und genügend Vergleichswerte und erkenne, weil du beispielsweise ein bestimmtes Klickverhalten hast und ich weiß, okay, du verhältst dich so und du machst das, dann brauche ich deinen Namen nicht mehr wirklich. Ja? Also dann interessiert der mich gar nicht. Dann kann ich trotzdem darüber mein Geschäft generieren, weil ich dir die passende Werbung geben kann, ohne dass ich deinen Namen wissen muss. Also ich glaube, mit der Menge der Daten, die heute über die einzelnen Personen zur Verfügung sind, wird es immer unwichtiger, den tatsächlichen Adressdatensatz, die ganz genaue Identifizierbarkeit der einzelnen Personen zu haben. Ja.
Ja, aber das ist doch ein interessanter Fall zum Diskutieren. Dem Werbetreibenden ist ja völlig egal, wer du bist. Völlig egal. Es ist nur wichtig, dass jemand, der sich für Whisky interessiert, die Whisky-Werbung bekommt, während der sich für Wodka interessiert, die Wodka-Werbung bekommt. Ob das der Daniel, der Lutz oder sonst wer ist, könnte ich jetzt argumentieren auf Basis dieses Urteils. Das ist nach allgemeinem Ermessen völlig unwahrscheinlich, dass diese Internetwerbefirma, die wird ja nicht umstellen das Geschäftsmodell und mir Briefe zusenden über Whisky, wenn sie das rauskriegt. So könnte man jedenfalls argumentieren.
Also, auf Basis des neuen Urteils. Nicht, dass du mich jetzt hier falsch verstehst, hurra, der Datenschutz ist tot. Ich bin ja ein großer Freund des Datenschutzes. Gleichwohl sehe ich den Datenschutz eben nicht als Verhinderer von Dingen. Ja, und insofern bin ich froh, dass das durchsperrige C-413-23-Urteil ja vielleicht doch die Chance hat, vielleicht kriegt es ja dann auch so einen Namen, Breyer 2 oder sowas. Etwas mehr Möglichkeiten gibt, mit pseudonymen Daten zu hantieren. Denn das ist ja der Sinn von Pseudonymisierung, dass ich es weitergeben kann, derjenige kann damit arbeiten. Und es passt ja auch zum Data Act, also in dieser Idee, dass man mit Daten, dass man Daten weitergibt und andere Leute damit auch Geschäftsmodelle betreiben. Das bringt uns ja weiter in der Summe.
Ja, ja, so ist es. Also, bevor wir uns weiter verästeln in tausend philosophische Sachen, die sich anschließen können.
Ich kann mir noch einen kleinen Jura-Vorsatz da.
Nix da, heute nicht. Kommen wir zu dem Fazit. Man kann jedenfalls die Hoffnung haben, dass auf Basis von diesem neuen Urteil sich diese sehr weite Sicht vom Personenbezug etwas pragmatischer einengt. Ob das jetzt die Datenschutzaufsichtsbehörden sofort hurra-schreiend so mitmachen, ob das Gerichte auf Anhieb, unterste Gerichte in Deutschland auf Anhieb so mitmachen, sei mal dahingestellt. Jetzt gibt's, unsere Aussage ist, man kann mit diesem neuen Urteil gut in diese Richtung argumentieren. Es ist ein kompliziert zu lesendes EuGH-Urteil. Und man muss sozusagen Metaebenen mitdenken, um damit vernünftig zu argumentieren. Also eine sichere Kiste ist es noch nicht, aber es ist eine Tendenz, die da zu erkennen ist.
Herr Lutz, ich danke dir, dass du es für mich gelesen hast. Ich hätte es nicht gelesen.
Einschlafgefahr, das ist so.
Ja, vielleicht nehme ich mir das doch mal vor, wenn ich abends. Ne? Ja, also ich danke dir und ich danke fürs Zuhören. Wenn der Podcast gefallen hat, nächstes Mal wird es wieder etwas weniger juristisch. Gebt uns ein Like, empfehlt uns weiter und bis zur nächsten Folge.
Tschüss zusammen.
Tschüss.
Stand der Technik.